Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend zusammen verbringen können. Es ist der vierte in der Reihe zum Thema Krieg und Frieden. Leider ein sehr aktuelles Thema wieder geworden. Und heute soll es darum gehen, ist Krieg unausweichlich? Endzeitszenarien, die Bergpredigt und wir. Ja, so ein bisschen will ich das bündeln, aber auch, dass wir uns nochmal diesen endzeitlichen Texten in der Bibel stellen, wo über Krieg geredet wird. Und das ein bisschen geht es ja um die Frage, mit was müssen wir eigentlich rechnen, wenn wir ans Thema Krieg denken. Ich will erst nochmal gleich die Abende zusammenfassen. Dann möchte ich mit euch ein paar Statistiken anschauen zum Thema Krieg, die ich ganz spannend finde. Und dann natürlich vor allem die Bibelstellen in Matthäus 24 und in Offenbarung. Ich habe da noch einen kleinen Exkurs, den habe ich genannt, teuflische Faktoren für Krieg. Also welche Rolle spielt vielleicht der Teufel in dieser ganzen Sache? Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Exkurs über das sogenannte Katechon. Das wissen vielleicht die wenigsten, was das ist. Das spielt aktuell verrückterweise in der Politik eine Rolle. Das ist ein biblischer Begriff. Und genau, und dann habe ich auch ein paar Fragen so zum Abschluss, die wir noch gemeinsam bewegen können. Ja, ich fasse mal die ersten Abende zusammen. Wir hatten drei Stück. Der erste Abend war mit Benjamin Franz. Selig sind die Friedenstiften, die Bergpredigt. Da ging es um die Bergpredigt und Benjamin hat uns sehr gut reingenommen, hat uns mal deutlich gesagt, auch wie er das sieht, dass es auch vor allem um einen Alltagswissen in der Bergpredigt geht, um einen anderen Lebensstil. Im zweiten Abend, da hatten wir gleich drei Referenten mit Carsten Friedrich, Alexander Hirsch und Julian Schaff. Carsten hat über Bonhoeffer referiert, das Thema Verantwortung, was ist unsere Verantwortung auch als Christen. Alex hat über Martin Luther King referiert, da ging es auch um gewaltlosen Widerstand und wie King die Sachen gedeutet hat. Und Julian Schaff hat uns mit reingenommen in die aktuelle Frage nach dem Wehrdienst, nach der Wehrpflicht. Und hat auch ein bisschen schon mal den dritten Abend, fand ich, vorbereitet innerlich, weil da ging es ja dann sehr stark nochmal um die aktuelle Frage Krieg und so weiter mit Johannes Matthies, ein Mennonit, ja, die traditionell eben Friedensethik betreiben und auch ein Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz. Und er hat uns ja auch mit reingenommen in ganz persönliche Erfahrungen und Betrachtungen zu dem Thema. Ja, und heute soll es nochmal um die Frage gehen, sind Kriege eigentlich ein typisches Zeichen der Endzeit? Weil das, denke ich, so typisch unsere christliche Denkart auch. Wir hören von Kriegen und viele denken gleich, ja, es ist Endzeit und der Herr kommt bald wieder, was ja auch eine gute Einstellung ist und auch von der Bibel her stimmt. Aber eine spannende Frage ist auch die Frage, wird es eigentlich schlimmer oder besser? Ich starte mal meine Präsentation, da habe ich das auch ein bisschen drauf. So, hier. Zack. Und jetzt. Ja, so, ihr solltet es sehen können. Genau, Krieg und Endzeit. Genau, sind Kriege ein typisches Zeichen der Endzeit? Könnten wir uns fragen, wird es schlimmer oder besser? Gibt es heute eigentlich mehr Krieg als früher? Also werden die Dinge, spitzen sich die Dinge zu, werden sie schlimmer? Müssen wir mit noch mehr Kriegen rechnen, beziehungsweise mit einem großen Krieg am Ende der Zeiten? Wie ist das? Sollten wir uns als Christen an einem Verteidigungskrieg beteiligen? Ja, auch durch Wehrdienst, wenn möglich, nur durch unterstützende Dinge wie Produktion von Kriegsgut. Wie ist das? Wie stehen wir dazu? Ich möchte als ersten Bibelvers, den aus dem Prediger 3 bringen. Der zählt ja da eine ganze Reihe Dinge auf, für die es alles eine Zeit gibt. Und interessanterweise spricht er auch davon, dass Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ja, wir sind jetzt wieder in einer Zeit, wo Krieg näher gerückt ist. Wir haben aber auch lange Friedensphasen gehabt. Und ich habe einfach mal versucht, jetzt mit Hilfe von der KI, muss ich sagen, also da alles ohne Gewehr darzustellen, wie sich eigentlich in Europa die Kriegs- und die Friedenszeiten so abgewechselt haben. Und das geht also hier von den Punischen Kriegen, das ist quasi noch Römisches Reich gegen Karthago, ganz alt. Und dem Römischen Reich, was ja auch zur Zeit von Jesus dann noch war, früher durch die ganze Zeit. Und das Rote ist eben Krieg und das Grüne ist Friedenszeit. Und das ist natürlich ja sehr, wirklich sehr vereinfacht und schematisch dargestellt. Aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, wenn man sich das mal anschaut, dann muss man auch einfach sagen, dass global gesehen die Friedenszeiten zugenommen haben. Das ist auch was, was ich gehört habe. Und das fand ich schon mal, finde ich schon mal insofern ganz interessant, weil man oft den gegenteiligen Eindruck hat. Man denkt, es gibt immer mehr Konflikte und immer mehr Kriege. Aber das hat oft auch mit der Berichterstattung zu tun, wie berichtet wird. De facto sind wir immer noch in einer relativ friedlichen Phase. Was natürlich hier jetzt nicht mehr drin ist, ist der Ukraine-Krieg. Ja. Genau, das könnte ich kann noch mal ein bisschen rausziehen. Genau. Ja, wir sehen also zum Beispiel hier im Mittelalter, dass da die also Jahrhunderte von den Kreuzzügen zum Beispiel geprägt waren oder auch der 30-jährige Krieg, der 100-jährige Krieg, das waren napoleonische Kriege, waren alles riesige Kriege. Und der Erste und der Zweite Weltkrieg waren zwar verheerende Kriege, aber haben also zeitmäßig gar nicht so lange gedauert. Ich möchte das gar nicht vertiefen, sondern einfach mal mit euch so ein bisschen durchgehen, nach dem Motto, Kriege haben auch ihre Zeit und Frieden hat seine Zeit. So. Anders sieht es dann schon aus, wenn man schaut, wie viele Menschen sind eigentlich in den Kriegen gestorben. Da sieht man natürlich, dass in den jüngeren Kriegen, Erster und Zweiter Weltkrieg vor allem, dass da natürlich sehr viele Menschen gestorben sind im Verhältnis zu früher. Und das mag jetzt niemand verwundern, weil früher gab es ja auch nicht so viele Menschen. Deshalb habe ich doch mal versucht, das in Verhältnis zu setzen. Die Todesopfer der Kriege im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und da sieht man natürlich schon, dass tatsächlich auch in den Weltkriegen, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, sehr viel Tote gab. Aber auch der 30-jährige Krieg, das war ja ein Religionskrieg zwischen evangelisch und katholisch, wenn man das ganz grob beschreiben möchte, gab es extrem viele Opfer. Wer in den 80er Jahren groß geworden ist, erinnert sich vielleicht noch an das Wort Overkill-Rate. Das war damals immer so ein Thema. Das ist die Statistik, wie oft die Menschheit in der Lage ist, sich selbst zu vernichten. Ja, und das hängt natürlich vor allem mit den Atomwaffen zusammen. Man sieht dann, dass in den 80er Jahren der Höhepunkt des Kalten Krieges war. Und da, wir waren dann in der Lage, ungefähr 20 Mal diesen Planeten zu vernichten mit unseren Waffen. Dann gab es diese Abrüstungsverhandlungen. Und dann, seitdem ging es runter. Jetzt geht es aber in letzter Zeit, das ist jetzt hier nicht mehr drauf. Letzte Entwicklungen zeigen, dass es wieder ein bisschen hochgeht mit den Atomwaffen, dass wieder modernisiert wird und so weiter. Wir sind immerhin noch in der Lage, uns ungefähr fünfmal oder, ja, ist eigentlich egal, ob vier oder fünfmal, sind wir in der Lage, uns komplett zu vernichten. Ja, die Militärausgaben wollte ich mit euch nochmal einen Blick drauf werfen. Das ist jetzt mal keine KI-Statistik, sondern eine von Statista mit ein bisschen mehr Hand und Fuß. Da sieht man aber auch ganz klar, dass die Militärausgaben eigentlich jedes Jahr zugenommen haben in der letzten Zeit. Und das ist natürlich schon ein bedenklicher Trend. Und jetzt habe ich nochmal die Militärausgaben in mein Verhältnis setzen lassen, dass man mal so ein bisschen sieht, wie viel wir eigentlich für Militär ausgeben und im Verhältnis zu Entwicklungshilfe und Klimaschutz. Da sieht man ja erfreulicherweise bei Klimaschutz und auch bei Entwicklungshilfe gibt es Trends nach oben. Aber es ist immer noch, finde ich, sehr erschreckend zu sehen, wie gering das im Vergleich zu unseren Militärausgaben weltweit ist. Also die Menschheit rüstet auf, gerade auch wieder aktuell, auch in unserem Land wird schwer gerüstet und schwer viel Geld dafür ausgegeben. Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr erschreckende Statistik. Also das sieht ja wirklich danach aus, als könnte man die großen Probleme der Menschheit würde man vielleicht lösen können, wenn man das Geld anders verteilen würde. Aber das machen wir als Menschheit nicht. Ja, es gibt für alles eine Zeit, für Krieg und für Frieden, sagt der Prediger. Gehen wir ins Matthäusevangelium. Da haben wir jetzt ein bisschen einen längeren Text. Und zwar geht es da ja tatsächlich in diesen sogenannten Endzeitreden um Worte, die Jesus direkt so vermittelt hat und eine Sicht. Er sagt dort: Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. So, das ist jetzt natürlich einer der entscheidenden Texte. Ich lasse den auch noch mal kurz auf euch wirken. Bei solchen endzeitlichen Texten halte ich es immer so, dass ich erstmal schaue, was hat denn der Text damals den Menschen gesagt in dieser Zeit? Was ist vielleicht unmittelbar auch damit gemeint? Und dann aber auch zu schauen, okay, was ist da drin, was generell allgemein gilt, auch für die Zukunft? Und was ist vielleicht auch speziell hier für die Zukunft gemeint? Aber ich glaube eigentlich schon auch in den Texten der Offenbarung zum Beispiel, dass da die Botschaft nicht verschlüsselt war für die Leute damals, sondern offensichtlich, dass sie auch was damit anfangen konnten. Und tatsächlich war es ja so, dass im Jahr 70 nach Christus Jerusalem besetzt wurde und von den der Tempel, der allerheiligste Tempel von römischen Imperium zerstört wurde. Und das ist natürlich was, wo die Leute, die das gehört haben, im großen Teil noch gelebt haben, wo sie dann auch andere Worte Jesu, dass sie in die Berge fliehen sollen und weh den Schwangeren und so, vielleicht ernst genommen haben und dem ganzen Kriegschaos dort entkommen konnten. Aber wir sehen auch in diesem Text, dass es sich hier vielleicht um globale Prophetien handelt, die sich zu späteren Zeiten erst erfüllen können. Ja, und das Interessante ist, wie Jesus das jetzt sieht. Er spricht ja davon, dass wir nicht erschrecken sollen, dass wir quasi darauf eingestellt sind. Und das deute ich so, dass es doch einfach zum Wesen der menschlichen Existenz gehört, dass es Kriege immer geben wird, dass wir uns darüber nicht wundern brauchen oder wundern sollen und dass es auch ein Stück weit geschehen muss. Weil es gehört mit zum Geburtsvorgang der neuen Welt, könnte man sagen. Das ist der Anfang der Wehen. Wehen bedeutet ja, es wird ein neues Leben geboren, es muss aber durch den Schmerz auch geschehen. Und das ist, denke ich, die Sicht auch, die Jesus uns gibt. Wir brauchen uns nicht wundern, das sind Wehen, das ist zwar alles sehr schrecklich und schmerzhaft und dennoch ist das, worum es im Letzten geht, das Neue. Es wird zahlreiche Begleiterscheinungen haben, Verfolgung von allen Völkern steht hier sogar. Es würden diese falschen Propheten auftreten, wo ich auch denke, das gab es dann relativ bald schon im Urchristentum. Da spricht ja Paulus auch schon von Irrlehrern. Und es gab die Gnosis damals. Das war so die antike Esoterik, könnte man ganz grob sagen, die viele Christen auch in die Irre geführt hat. Es gab alle möglichen ja, theologischen Entgleisungen, weshalb dann letzten Endes auch tatsächlich die Bibel und die altchristlichen Bekenntnisse entstanden sind, weil die Christen sich genau überlegen mussten, was gehört eigentlich wirklich zu unserer Botschaft und was nicht. So ist im Prinzip auch die Theologie erfunden worden. Und es wird davon geredet, dass es eine Gesetzlosigkeit und eine Erkaltung der Liebe geben wird. Und dass das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt gepredigt wird. Also was ich einfach diesem Text entnehme, ist, dass wir im Prinzip nicht erschrecken sollen, wenn wir von Krieg und Kriegsgeschrei hören, weil wir darauf vorbereitet sind. Gehen wir in die Offenbarung, in Kapitel 6. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich, wie das zweite lebendige Geschöpf sagte: Komm. Ein weiteres Pferd kam hervor, das war feuerrot. Seinem Reiter wurde die Erlaubnis gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig umbrächten. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Dieses Pferd, dieses rote Pferd, von dem hier die Rede ist, steht in einer Linie mit vier anderen Pferden. Es werden in diesem Kapitel vier Pferde erwähnt. Die Offenbarung ist ja voller Symbolik und voller Anspielungen, teilweise aufs Alte Testament. Und hier, das sind eben diese vier Pferde, die vier Reiter. Die kann man als Grundübel der Menschheit sozusagen bezeichnen. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, sondern hier ist eine kleine Zusammenfassung. Ein weißes Pferd wird beschrieben, das steht für Eroberung und Machtgier. Das ist ein Symbol für menschliche Herrschaftsansprüche, Expansion und Unterdrückung. Das rote Pferd, das ist das, was wir eben gelesen haben. Es nimmt den Frieden von der Erde und entfesselt Blutvergießen. Hier wird die zerstörerische Macht von Konflikten und Hass deutlich. Das schwarze Pferd steht für Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Not. Da geht es um Hungersnöte bei Armen und Luxus für die Reichen, soziale Ungleichheit und Ausbeutung als Ursache für Leid. Und dann ist noch vom fahlen Pferd die Rede, vom ja, bleichen Pferd, das verkörpert die ultimative Bedrohung durch Krankheit, Tod und Chaos. Das Ende, was alle menschlichen Systeme nicht verhindern können. Genau. Ich gehe mal gerade zurück zu dem Matthäustext, zu den Wehen. Das ist eigentlich eine gute Illustration auch, was diese Wehen sind. Es scheint so zu sein, dass die Bibel nahelegt, dass das Böse und das Gute beides am Ende der Zeiten auch mehr und mehr zum Vorschein tritt. Das erinnert uns vielleicht an das Gleichnis, was ihr kennt, dass das Unkraut und der Weizen beide gleichzeitig wachsen bis zum Zeitalter der Ernte, ne? Also das Unkraut wird nicht rausgezuppelt, sondern das wird wachsen gelassen. Und genauso lässt Gott es zu, dass das Böse in dieser Welt auch weiter wächst und dass dieses rote Pferd und die anderen auch ihr Unwesen treiben können. Ich lese aus einem Kommentar von N.T. Wright vor, der hat zu diesem Text gesagt: Schon viel zu lange, mindestens im letzten Jahrhundert, haben die großen westlichen Kirchen die Wunden der Menschheit lediglich oberflächlich behandelt. Friede, Friede, sagten sie, auch wenn es keinen oder nur einen sehr oberflächlichen Frieden gab. Wir waren nicht bereit, unter die Oberfläche zu schauen und die dunklen Kräfte wahrzunehmen, die am Werk waren. Aber wenn Gottes neue Schöpfung zur Geburt gebracht werden soll, müssen die tiefsten Übel der alten Erde sichtbar werden, ans Licht kommen und behandelt werden. Und hier möchte ich kurz an diese Statistiken auch erinnern. Es ist ja auch so, dass unser Friede, den wir haben, tatsächlich Rüstung ausgeben müssen, um uns gegenseitig voreinander zu schützen. Es ist ja Es ist ja, das ist der Friede, den wir schaffen. Ja, so, wir schaffen uns so viel Waffen an und so schreckliche Waffen, gerade mit den Atombomben, dass die Logik ist, das ist so schlimm, da wird uns schon hoffentlich keiner angreifen. Ja, man kann nur hoffen, dass das gut geht. Keiner weiß es letzten Endes. Im Moment liegen die mächtigsten Atomwaffenarsenale der Welt in Händen von Donald Trump und Wladimir Putin. So, ich denke ab und zu mal dran und bete da auch für, dass da nicht jemand irgendwie aus einer psychischen Krise oder sonst wie heraus einen Kurzschluss Sache macht. Ja, es ist ein Friede, der teuer erkauft ist, und in Wirklichkeit ist es kein, ich finde, es ist kein wirklicher Friede, was man dann auch immer dann merkt, wenn ein Krieg ausbricht, wo keiner so richtig mit gerechnet hat. Wright spricht hier von den dunklen Kräften. Wir haben das Bild aus der Offenbarung, und deshalb möchte ich noch ein bisschen weitergehen und kurz über den Teufel, den Satan, sprechen. Krieg ist so schrecklich, wenn man sich das anschaut, dass man sich manchmal auch fragt, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und es gibt ja Kriegsforschung und so weiter, und eine Sache, die im Krieg immer eine große Rolle spielt, ist die Lüge und die Desinformation. Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Klingt nicht gerade sehr erbaulich, aber das ist die Wahrheit, die Jesus ausgesprochen hat über den Teufel und auch über sein Publikum damals, was ihn verleugnet hat, ihm nicht folgen wollte. Er macht sehr deutlich, zu wem sie gehören und woher diese Kraft kommt, die Kraft, die letzten Endes auch dafür zugeführt hat, dass der Sohn Gottes am Kreuz gelandet ist. Und das Muster, was man beobachten kann, ist eigentlich, dass immer Lügen, teuflisch gestreute Lügen zu Angst führen. Dieser führt zu Hass, und daraus kommt die Gewalt und daraus der Tod. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, auch in der Geschichte. Ganz bekannt zum Beispiel die sogenannte Dolchstoßlegende. Das ist die Lüge, dass Deutschland den Ersten K Weltkrieg gar nicht militärisch verloren ha haben, ko kon also hätte nicht verlieren können, sondern die wurden quasi von hinten erdolcht durch Sozialdemokraten und Kommunisten und Juden. Das war die Lüge, die die Nazis damals verbreitet haben, womit sie die Menschen auch aufgestachelt haben. Und die Folge war eben massiver Hass gegen diese Gruppen, Sozialdemokraten, Kommunisten, Juden. Und das bildete letzten Endes den Nährboden für den Nationalsozialismus. Ja, aus der neueren Zeit, was ja auch einfach krass war, war die Lüge, diesmal von amerikanischer Seite, dass Saddam Hussein Biowaffen und ABC-Waffen besitzt. Ja, das wurde auch alles dann schwer aufgearbeitet. Man brauchte das als Vorwand für den Irakkrieg, und Folge waren Millionen Tote und eine Destabilisierung des Nahen Ostens. Ja, man könnte jetzt mit vielem weitermachen. Wir als Christen, denke ich, sollten uns diesen Mechanismus bewusst sein, dass der Teufel Lügen streut, um uns Angst zu machen, damit Hass, Gewalt und Tod eine Plattform finden können. Das ist der eine Faktor, Lüge und Desinformation. Der zweite ist die Hybris, also die Überheblichkeit oder der Stolz. Wir gehen mal ins Alte Testament. Da heißt es über den König von Babylon: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Todesreich fährst du, in die tiefe Grube. Dieser Text, der auch im unmittelbaren Zusammenhang den König von Babylon meint, wird oft verwendet, um den Teufel zu beschreiben. Ist einer der klassischen Texte in der christlichen Theologie, um eine gewisse Lehre über den Teufel zu ziehen. Es ist ein bisschen umstritten, ob das ein bisschen zu weit geht, ja, weil da ist nicht vom Teufel die Rede, sondern eben von einem König. Ähnlicher Text ist auch im Hesekiel drin. Aber klassischerweise wird es so genommen, weil man diese Attribute, ich will in den Himmel steigen, ich will sein wie der Allerhöchste, dem Teufel zuschreibt. Das war ja auch die Lüge, mit der Adam und Eva verführt worden sind. Ja, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Also der Teufel wird als sehr geschickt dargestellt, diese Hybris, diese Überheblichkeit, diesen Stolz in uns Menschen zu aktivieren. Und der ist natürlich notwendig auch für Kriege und eine super Nährbasis, wenn man sich quasi für was Besseres hält als die anderen. Und das vielleicht immer noch beste Beispiel dafür ist der Erste Weltkrieg, der ja eine Folge war von einem starken Nationalismus, also was ja auch positive Folgen hatte. Deutschland wurde ein einheitlicher Staat. Frankreich, England, alle wurden dadurch eigentlich sehr gestärkt durch den Nationalismus, dass die Menschen ein Stück weit ihre Identität nicht nur in ihrem Dorf oder in ihrer Religion finden, sondern eben auch in dem größeren Völkerverband, in dem sie sind. Aber das Ganze hat sich dann eben so hochgesteigert, dass tatsächlich man seine eigene Kultur, seine eigene Nation für besser hielt als die der anderen. Ne? Und dann solche Sprüche wie am deutschen Wesen soll die Welt genesen und so ähnliche Dinge kamen. Und das ist für mich eindeutig ein auch, das war dann eben der Fortschritt in der Technik. Und das ist jetzt wieder aktuell, weil wir auch gerade wieder sehr starke Fortschritte in der Technik machen, dass man mit der Massenproduktion, der Industrialisierung, dass man jetzt auf einmal etwas in der Hand hat, wo man so schnell so viele Waffen produzieren kann, dass man sehr schnell die anderen Länder erobern kann. Und man hatte auch diese Erfahrung gemacht in den Kolonien, ja, die man ja teilweise auch militärisch bezwungen hat, wo man gemerkt hat, unsere Waffen sind einfach total überlegen, wir sind besser als die anderen. Und man hat die Rechnung aber nicht damit gemacht, dass die anderen natürlich inzwischen auch eine Kriegsmaschinerie aufgebaut haben. Und so kam es dann zu diesem verheerenden Weltkrieg, wo also sich also ja mit Gas und mit Panzern und alles Mögliche sich die zu Tausenden umgebracht wurde. Aus der Hybris, die eigene Kultur, das eigene Volk so zu erhöhen, dass es was Besseres sei als die anderen. Und das Dritte ist die Verführung. In Offenbarung 12 heißt es, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Der Satan ist in der Lage, die Welt zu verführen. Und ich habe da mal eine kleine Formel draus gemacht. Lüge plus Hybris, also plus Überheblichkeit, gibt eine Verführung. Und das ist tatsächlich, denke ich, relevant für uns Christen, dass wir dem auf die Schliche kommen und wissen, ja, was ist da die Stimme unseres Herrn, ja, der uns nicht anlügt, der uns eine Identität gibt, wo wir nicht uns über andere Menschen erheben müssen, und was ist die Stimme des Satans?